Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Noch jetzt. Oh, jetzt kommt was. Also, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder da sind. Und ich wollte fragen, wissen Sie, was Hausgenossen sind? Ja, ne? So Mitbewohner, Gemeinschaft mit anderen in Gemeinschaft wohnen. Und was, wenn es Gott ist, mit dem wir zusammen wohnen? Das sagt nämlich der Wochenspruch in Epheser 2, mit dem ich Sie herzlich grüße. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, er ist mitten unter uns und ihn.
Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich grüßen zu dieser Bibelstunde. Und besonders begrüße ich in dieser Bibelstunde auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kinderfreizeit, des Zeltlagers, der Mädchen, der Teenie-Freizeit und der Jungsfreizeit. Also zumindest die, die heute kommen konnten. Ja, ich durfte auch letztes Jahr um diesen Zeitpunkt die Bibelstunde halten und das ist mir auch ein ganz großes Vorrecht, weil ich selber sehr viele Jahre sehr gerne Freizeiten gemacht habe. Und es liegt ja nahe, dass man dann auch ein Thema aufgreift, was in diesen Freizeiten dann eben auch Freizeitthema ist. Und das ist, wie Sie sehen können, Gideon. Also die Freizeiten beschäftigen sich mit Gideon. Und als ich so bei der Vorbereitung war, dachte ich, ich habe gar noch nicht so lange her eine Predigt zu Gideon gehört. Und dann habe ich gehirnt und es ist mir aber nicht eingefallen, habe mich weiter vorbereitet. Und gestern Abend habe ich gedacht, guck doch mal im Archiv der Bibelstunden im Mutterhaus Eidlingen. Oh, dachte ich, aha, im März 25 und darauffolgend hat Schwester Brigitte Schweder erst zwei Andachten gemacht. Also, wenn Sie die Fortsetzung wollen, dann einfach nochmal nachhören. Okay, vielleicht setze ich heute ein paar andere Akzente, deswegen ist es dann vielleicht doch auch noch ein bisschen neu. Ja, die erste Frage, die mich immer beschäftigt hat bei den Freizeiten, ist, was haben wir denn mitzugeben? Was soll denn geschehen auf diesen Freizeiten? Und es ist wunderbar, wenn das geschieht. Wenn das Vertrauen, was wir eben besungen haben, wächst. Wenn was angeregt wird, das was aufflammt, dass ein junger Mensch, ein Kind Mut fasst, seine Hand in die Hand Gottes zu legen und sagen, jawohl, mit dem möchte ich leben. Und jetzt habe ich einfach mal eine Frage an euch und Sie. Ist es heute eigentlich als junger Mensch schwieriger, an Gott zu glauben, als noch vor 30 Jahren? Ja, warum? Die Welt steht Kopf. Okay, und ist es schwieriger als zu Zeiten im Alten Testament? Spannend, ne? Habe ich mich einfach eine Weile mit beschäftigt. Und dann habe ich überlegt, ja, was fällt mir denn auf in unserer Gesellschaft, in unserem Alltäglichen, wie ist es denn da so? Ja, viele sagen schlecht, bedrohlich, ja, das ist sehr allgemein. Ich glaube, es ist immer so, wenn weniger Gott, wenn weniger Bibel, wenn weniger Glauben, wenn weniger 10 Gebote, dann wird es schwieriger, von Gott zu sprechen und für die biblischen Maßstäbe einzustehen. Es gibt namhafte Politiker und Pastoren, die das in unseren Tagen richtig krass zu spüren bekommen, wie das ist, wenn sie die Flagge des Evangeliums hochhalten. Oder ich denke an ein Café von Christen betrieben in Leipzig, 28 Mal beschädigt, nur weil Christen es betreiben. Ethische Themen von Beginn des Lebens bis zum Ende sind massiv angegriffen. Ehe und Familie steht in Frage und der Mut, Kinder zu bekommen, geht verloren. 1,3 Kinder, niedrigster Stand seit. Bildung geht zurück. Und wenn jeder sich selbst der Nächste ist, dann ist das mit dem Umgang mit Kranken und Schwachen auch so eine Sache. Die Arbeitsmoral geht zurück. Es herrscht ein Klima der Empörung, Streit, Unfriede, Hetze, Verleumdung, Mobbing. Eine verrohte Sprache. Autoritäten wie Polizei, Feuerwehr, Krankenhauspersonal werden angegriffen und angepöbelt. Respekt vor Rollen und Autoritäten schwindet. Und warum ist das so? Weil da, wo Gott weicht, da geben wir dem Feind Raum. Und dann gilt genau das, wir kämpfen nicht allein gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte des Bösen, die ihre immer mehr Raum einnehmen. Und das führt zu einer kühlen und lebensfeindlichen Atmosphäre. Also, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und die Umstände haben Einfluss auf uns. Sie wirken positiv, negativ. Sie prägen uns. Und bevor wir zu dieser Person Gideon kommen, müssen wir schauen, in was Verhältnissen hat er denn gelebt. Und diese ganze Epoche des Richterbuches, aus dem die Geschichte von Gideon stammt, kann man zusammenfassen mit diesem Satz. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das klingt ja zunächst mal gut, ne? Aber eigentlich ist das nichts anderes als totales Chaos, ohne Leitlinien für das Gemeinwohl. Jeder macht halt, was er will. So ein bisschen Anarchie. Und sowas kommt nicht über Nacht. Zunächst ist es nur ein teilweises Beachten der Gebote, dann rückt man immer weiter von Gott weg, bis Gott aus Denken und Handeln sich verflüchtigt hat. Ne? Jemand in der DDR hat mal gesagt, wir haben einfach vergessen, dass es Gott gibt. Und das ist so toll zu sehen, trotz all dem, trotz all diesem menschlichen Versagen, dass Gott an seinem Bund mit uns schwachen Menschen festhält. Und als es dann immer wieder so war, dass die Israeliten gemerkt haben, Mist, wir kommen hier richtig in Bedrängnis, dann haben sie zu Gott gerufen. Und Gott hat ihnen einen Richter geschenkt, eine Persönlichkeit, die auch nicht fehlerfrei war, die für eine Weile einen Ruheraum, wieder ein Aufleben geschenkt hat. Als Zeichen der Treue Gottes, dass er zu seinen Menschen steht. Und wenn wir uns jetzt da an Gideon ranmachen, Richter 6, dann lesen wir, und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Schrecklich, eine schwere Zeit, ja, könnte man auch sagen. Und wir können uns ja die Zeit, in der wir leben müssen, nicht aussuchen. Wir werden ungefragt irgendwo hingeboren, in irgendeine Epoche. Und wenn ich diesen Abschnitt richtig verstehe, dann sind wir nicht zufällig da. Die Verhältnisse, in denen wir uns befinden, die können in guter Weise eine Herausforderung werden, um im Glauben zu wachsen. Wir sind nicht, nur weil die Umstände schwierig sind, zum Scheitern verurteilt oder zum Einknicken. Und warum traue ich mir das zu sagen? Ja, das hat mit einer Beleuchtung des Lebens Gideons vom Neuen Testament her etwas zu tun. Also von Gideon gibt es nun wahrlich nicht so furchtbar viel. Umso wichtiger das, was es gibt. Also wir kennen Hebräer 11, da sind alle Glaubenshelden aufgezählt. Abraham, Noah, Mose und wie sie alle heißen. Aber ziemlich zum Ende des Kapitels lesen wir, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Also die ergänzende Hinzufügung bei den Glaubenshelden beginnt mit Gideon, wobei noch 3 weitere aus dem Richterbuch stammen. Und dann heißt es in Vers 33, und die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rachen der Löwen stopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht und sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Ja, das Volk zur Zeit Gideons war in die Hände der Midianiter gekommen. 7 Jahre lang, so lesen wir das. Es handelte sich um ein Nomadenvolk, zahlenmäßig überlegen, und die Kamele, ja, so wie heute moderne Militärausrüstung, hatten viele Vorteile. Sie tauchten überraschend auf, plünderten und zogen wieder ab. Und während der Erntezeit raubten sie die Ernteerträge und saugten das Land aus. Es war wie eine immer wiederkehrende Invasion. Und wenn Sie nur mal die Verse überfliegen, die Hand der Midianiter war stark. Sie war gegen sie, sie lagerten sich, sie ließen nichts übrig, weder Lebensmittel noch Schafe, Rinder, Esel. Es waren unzählig viele, wie Heuschrecken. Und zum Ende in Vers 6 lesen wir da, sehr geschwächt, schwach. Also nicht nur militärisch und wirtschaftlich, sondern auch moralisch und emotional. Man könnte sagen, wie so eine nationale Depression. Und dazu ist es ja verständlich, das geht uns allen, das geht uns Menschen so, dass wenn der Widerstand einfach so schlimm ist und wir gegen dieses Destruktive nichts aufzubieten haben, dass wir uns in unsere kleine private Existenz zurückziehen. Mir fiel das Wort Schlupfwinkel auf. Man versucht einfach seine kleine Einheit, ist es die Familie oder die Gemeinde, mitten in einer bösen Welt gegen den Tsunami der Hoffnungslosigkeit irgendwie zu schützen. Ja, wenn vieles auch den Bach runtergeht, meine körperliche Fitness, mein beruflicher Erfolg, wenigstens das, wenigstens unser kleiner Urlaub. Denn wenn wir uns da rauswagen in die böse Welt, dann kriegen wir allzu oft eins einfach. Ja? Und wir kennen das vom Pfingstjugendtreffen. Wir sind auch immer bemüht, Themen anzusprechen, aber auch nicht zu provokant, denn sonst kannst du hinter das, was du sagen willst, gar nicht mehr sagen, weil irgendeine Presse daherkommt und macht. Das ist schwierig. Ja, wir wollen uns schützen und gleichzeitig dem Feind aber ja eigentlich auch nicht den Raum lassen. Was machen wir denn da? Diese Schlupfwinkel, die haben mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich habe gedacht, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr uns in unseren Bubblen bewegen und dem Feind das Feld lassen, denn wir haben einen missionarischen, einen welterhaltenden Auftrag. Und es ist ja nicht so, dass es keine Hilfe gibt. Und das lesen wir im Fort. Vers 6 endet nämlich mit: Und da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Endlich, kann man nur sagen. Endlich. Endlich tun sie das. Und als sie schrien, da sandte der Herr einen Propheten, der sprach: So spricht der Herr, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus der Knechtschaft gebracht. Ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und ich habe sie alle vor euch her vertrieben und euch das Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Als die Bedrängnis durch die Feinde unerträglich wurde, wurde das Volk Israel häufig in die Besinnung und zur Umkehr getrieben. Sie schrien zum Herrn. Ich habe diese Geschichte einmal in der Schule erzählt, Klasse 4. Und ich habe das mit so Pfeilen gemacht. Also, das Volk tat das und das und dann war der Pfeil praktisch weg von Gott. Und dann, als sie in Not waren, schrien sie wieder zu Gott, habe ich wieder gelbe Pfeile zu Gott hingemacht. 5, 6 Mal hin und her geklebt. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt war es wieder soweit, die Midianiter waren da und dem Volk ging schlecht und sie schrien zu Gott. Ich sagte, was soll Gott jetzt machen? Hat einer der Viertklässler mit der Hand auf seinem Pult gehauen und hat gesagt, Gott müsste mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so geht's jetzt aber nicht mehr weiter. Ich sagte, echt? Ich sage, aber dann geht's dem Volk weiter schlecht. Ja, aber Gott, die können ja Gott nicht zum Narren halten. Und wissen Sie, das ist so toll, Gott macht das nicht. Gott macht nicht so, wie der Junge erwartet hätte, vielleicht kannte er das von zu Hause, von seinem Papa, dem dann auch irgendwann mal die Hutschnur gerissen ist. Gott reißt hier nicht die Hutschnur. Gott nimmt das Gebet seines schreienden Volkes, obwohl sie im Unrecht waren, ernst. Gott macht nicht das, also Gott hatte bisher, immer wenn sie schrien, einen Richter geschickt. Können wir lesen in Kapitel 3 und in Kapitel 4. Hier macht das anders. Gott macht es ja nicht immer gleich, ne? Gott antwortete, indem er einen Propheten schickt. Und durch ihn redet Gott. Ja, und auch das ist Gnade. Auch wenn es noch nicht Befreiung bedeutet. Der Prophet ist nicht der Retter aus der Situation, aber der Erklärer der Situation. Und das ist viel besser, als in Unwissenheit und Orientierungslosigkeit zu verbleiben. Gott erklärt sich. Und wenn Gott redet, dann möchte er, dass die Resignation überwunden wird. Und allein, dass er redet, ist schon Anlass zur Hoffnung. Denn er nennt nicht nur die Ursache des Problems, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht und so weiter, sondern ich, der Herr, bin euer Gott. Gott erinnert an die Bundestreue. Gott macht sich neu bekannt und er offenbart sich neu. Das ist doch der Wahnsinn. Und wenn wir in unserem ganzen Kuddelmuddel aus, ich sag jetzt mal, dunkle Stimmung und Resignation und Schuld, da sitzen in unserem Haufen, Gott spricht jeden Tag neu. Was für ein Vorrecht. Ja, nein, es ändert sich noch nicht immer alles gleich sofort. Aber das ist Gnade, dass wir einen lebendigen, redenden Gott haben. So, und jetzt, das eine ist, Gott offenbart sich, aber Gott macht noch mehr. Gott macht sich wirklich auf dem Weg und er macht es mit einer einzigen Person. Und die sucht er auf. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abisriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Also, ausführliche Darstellung der Sachlage. Und jetzt findet Gideon zum ersten Mal Erwähnung. Und sein Leben und Wirken bekommt im Richterbuch neben Simson die ausführlichste Darstellung, nimmt am meisten Raum ein. Was bedeutet denn sein Name Gideon? Also wir haben eine Oberin, die heißt Regina, ne? Das ist ein schöner Name. Aber Gideon, abhauen und in Stücke brechen. Da weiß ich auch nicht, ob ich es so heißen wollen würde. Also das klingt jetzt nicht irgendwie nach einer Ausnahmepersönlichkeit, ja? Abhauen und in Stücke brechen. Aber so ist sein Name. Vielleicht war das auch sein Lebensgefühl, keine Ahnung. Wo ist Gideon? Gideon ist in einer alltäglichen Situation, denn er kümmert sich um die Versorgung mit Nahrung, also um den Lebensunterhalt. Und vielleicht stellt er es geschickt an, denn er hat ein Versteck gefunden, um den Ernteertrag vor den Midianitern zu sichern. Normalerweise wurde geworfelt auf der Tenne, ne, damit der Wind durchging und die Körner zurückbleiben. Er tut seinen Weizen in die Kelter, da wo eigentlich die Trauben zermanscht wurden. Das war, ich sage jetzt mal, im Keller. Und damit war wenigstens die Hoffnung, dass dieser kleine Ernteertrag der Familie übrig bleibt. Auch hier könnte man sagen, ja, auch Gideon ist im Schlupfwinkel, ja, ist er. Aber er ist da auch unfassbar treu. Er macht da kleine Dinge, selbst auf die Gefahr hin, dass die auch wieder verlustig gehen können. Und was für Persönlichkeiten wir sind, das entscheidet sich nicht an punktuellen Spitzenleistungen, sondern an unserer Treue im Kleinen. Gott interessiert sich für unsere ganz gewöhnliche Lebenssituation. Selbst dann, wenn er uns im Keller aufsuchen muss. Und das Besondere an dieser Situation besteht ja darin, dass noch bevor von Gideon die Rede ist, ist von wem die Rede? Von Gott, von der Anwesenheit Gottes, vom Engel des Herrn. Mit anderen Worten, Gott persönlich. Gott ist gegenwärtig, nicht nur als Beobachter, sondern als teilnahmsvoller Begleiter. Und da übersieht er uns nicht, auch in Gideon nicht. Also auch bei den Vorgängen in der Versenkung wird Gideon von Gott erreicht und neu ausgerichtet. Aber Gideon hat noch nicht mal eine Ahnung, dass es hier mit Gott zu tun hat. Und das mag vielleicht auch der Mangel an Erfahrung sein im Umgang mit Gott. Aber das ist für Gott kein Problem. Das ist auch auf keiner Freizeit ein Problem. Ob da Kinder oder Jugendliche sind, die von Gott keinen blassen Dunst haben. Na und? Gott ist Gott und er offenbart sich wann und wo und wie er will, auch im Keller. Ein zweites. Wir sind immer noch bei wankendem Vertrauen. Ne? Und das, was passiert, das passiert von Gott aus. Gott hat eine ganz bestimmte Sicht auf Gideons Leben. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach: Ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles hier getroffen? Wo sind denn deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Das kommt aus dem Nichts für Gideon. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Nein, zu diesem Zeitpunkt ist er kein tapferer Held. Hier war er ein furchtsamer Mann, der ein paar Hände voll Weizen vor den Midianitern versteckt. Aber diese Geschichten, die gibt es ja mehrmals in der Bibel. Da gibt es einen Mose am Dornbusch, der sagt: Ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe dies nicht, habe das nicht und eine schwere Zunge habe ich auch noch. Und dann gibt es einen Petrus, der eigentlich Simon hieß, der sagt: Oh, weiche von mir, ich bin viel zu schlecht, also Menschenfischer, also mit mir nicht. Mit anderen Worten sagt Gott in der Gestalt des Engels Gideon: Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Probleme, ich kenne auch deine Furcht. Aber mich interessiert noch viel mehr, was du sein wirst durch die umgestaltende Kraft, die von mir kommt. Gott spricht Gutes über ihn aus. Gideon mag diese Anrede ein bisschen komisch vorgekommen sein. Aber sein Hauptproblem war, wie sein Volk auch, eben die Ermutigung. Wo sind die Wunder der Vergangenheit? Wo ist Gott? Mensch, das kennen wir doch alle, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, haben wir uns das noch nicht gefragt: Gott, wo bist du denn jetzt in dieser konkreten Situation? Du hast doch versprochen, was ist denn los? Von allen Arten der Entmutigung ist es das Schlimmste, das Gefühl, dass Gott uns den Rücken zugekehrt hat, uns verlassen hat. Da stirbt alle Hoffnung. Denken wir an die Kundschafter. 12 sind ausgeschickt, 10 kommen zurück und sagen: Landeinnahme. Das sind Unmengen, Riesen, das schaffen wir nicht. Elia: Ich bin hier alleine übrig geblieben. Nee, waren 7000 andere auch noch am Start, hat er aber gar nicht gesehen. Wir bewerten Situationen mit unserem eingeschränkten Horizont. Und manchmal ist da auch ein bisschen Selbstmitleid und dann verdrehen wir leicht auch Ursache und Wirkung. Und trotz allem, trotz dieser Gemengelage, Gideon wurde mit einer neuen Sicht auf sein Leben konfrontiert. Wissen Sie, und das ist so wichtig, dass wir das hören. Gott sagt: Du bist eine geliebte Tochter, du bist Priester, du bist König. Du bist geliebtes Kind. Das spricht Gott über unserem Leben aus. Das steht da drin, das denke ich mir nicht aus. Und da steckt Hoffnung und Kraft drin. Gottes Worte haben Kraft und Macht. Und übrigens auch menschliche Worte. Ne? Und mir gefällt, dass Gideon ehrlich ist und seine Zweifel offen ausspricht, denn das scheint ihn jetzt noch nicht so doll zu überzeugen. Und es ist auch legitim zu fragen, ob wir Gottes Handeln auch im Heute erfahren können. Denken wir mal an Thomas nach der Auferstehung Jesu. Der war sich da auch nicht so sicher. Es fällt auf, dass die Zusage, die Gott dem Gideon macht, das macht er ja ganz persönlich. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und ich habe es Ihnen da fett gemacht in Vers 13. Da steht immer uns. Ja? Also Gideon kriegt eine Zusage für sich und dann bezieht er das aber nicht auf sich, sondern aufs ganze Volk. Warum macht er denn das? Also vielleicht ist ja Orient, ne? Da ist ja das Kollektiv, steht ja über dem Individuum, anders als bei uns, ne? Dass er sagt: Ja, aber ich sehe gar nicht, dass du mit uns so und so bist. Oder aber er kann diesen persönlichen Zuspruch gar nicht an sich ranlassen, weil da steckt ja auch ein Anspruch drin. Also wenn ich diese Verantwortung jetzt da, wenn ich den Zuspruch nehme, habe ich auch Verantwortung, tapfer zu sein, und das bin ich gar nicht. Ja? Wieder Gemengelage und es geht weiter. Ja, also da wankt es noch kräftig, da ist noch gar nichts von großem Vertrauen. Und jetzt mein Lieblingsvers kommt jetzt. Vers 14. Nach all dem heißt es jetzt nicht der Engel des Herrn. Jetzt heißt es, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Gott lässt sich durch die kritische Reaktion Gideons überhaupt gar nicht beeindrucken. Stattdessen steigert er seine Bemühungen und geht noch mehr auf Gideon zu, noch mehr auf Tuchfühlung, noch näher. Also, ob Jungscher oder Freizeiten, das kennen wir doch alle, ja? Da ist irgendein Teilnehmer, der ist gelinde gesagt schwierig. Und wenn man was Nettes versucht, kommt immer irgendeine kritische Reaktion zurück, ja? Lass mich in Ruhe, geh weg, du bist blöd, ja? Irgend sowas. Das ist so dieses hier. Bei Zeitgleichigkeit sagt er aber, hab mich lieb, sieh mich, mag mich, verbring Zeit mit mir. Ja? So, zeitgleich. Und ich glaube, diese Kritik, diese Ablehnung ist dieser starke Wunsch, wenn es doch bloß wahr wäre. Ja? Also worum geht's auf Freizeiten und worum geht's Gott? Gott will uns kaputt lieben. Der will diesen Panzer unserer Zweifel, unserer Furcht, unserer Resignation, unserer Depression durchbrechen. Der Herr aber wandte sich zu ihm. So nach dem Motto, Gideon, kannst sein, wie du willst. Ich hab dich trotzdem lieb. Das finde ich stark. Ja, und was für eine Kraft soll denn das sein? Hat Gideon irgendwo noch Ressourcen, die er mobilisieren könnte? Nein, es geht darum, die Kraft Gottes in Anspruch zu nehmen. Gott will uns immer das geben, was wir brauchen, damit wir tun können, was er will. Das ist nicht was, was wir uns aus uns selber schöpfen können. Und außerdem, das Mandat wird von einer Autorität erteilt. Habe ich dich nicht gesandt? Ja, und wieder checkt Gideon seine Möglichkeiten. Vers 15. Ach, mein Herr, womit soll ich erretten? Und jetzt zählt er auf, Litanei, ne? Ich, meine Familie, ich nicht, geht alles nicht. Ja, Gideon hat immer noch nicht den Mut für den nächsten Schritt, um das Zugesprochene wirklich ernst zu nehmen. Und dann wiederholt Gott, weil ich mit dir sein will. Gott macht ein Bekenntnis zu Gideon und hält aus, dass Gideon noch gar kein Bekenntnis zu ihm sprechen kann. Er läuft also hinter Gideon her in großer Liebe und Geduld. Und dann denke ich, das ist Kinder- und Jugendarbeit. Genauso funktioniert das. Und überhaupt nicht nur Kinder- und Jugendarbeit. Gottes Menschenarbeit. So, und jetzt fängt's an. Jetzt fängt da so ein zartes Pflänzchen an zu wachsen. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Ja, es ist legitim, von Gott auch mal ein Zeichen zu erbitten. Denn ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ob die Bibel, ja, ob der Schreiber der Bibel vertrauenswürdig ist, dazu muss ich wissen, ob es Gott ist. Das ist voll okay. Und ich finde es so schön, Vers 18, was Gott da sagt. Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Meine Güte, Gott nimmt sich Zeit. Was nimmt er sich für Zeit? Der hat Zeit zu warten, bis Gideon weggeht. Ein Mahl zurichtet, ja, dann muss erst das Tier geholt, geschlachtet, ausgeblutet, gebraten oder gekocht oder was auch immer werden. Macht Gott alles mit? Ist doch irre. Ich muss mich beeilen, ich hüpfe. Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und mich beeindruckt, wie proaktiv Gideon die Sache angeht. Denn er braucht jetzt Vergewisserung, er braucht Glaubensgewissheit, wenn man denn so will. Und er macht sich viel Mühe, er lässt sich das viel kosten und er bereitet eine Mahlzeit zu. Der hebräische Begriff meint für Mahlzeit und für Opfer das gleiche Wort. Und auch beides passt. Die Beglaubigung der göttlichen Identität, die Gideon sich gewünscht hat, die erfolgt durch das Feuer. Aber es ist kein vernichtendes Feuer, sondern eins, das die Gabe jetzt zum Opfer werden lässt. Und das Opfer ist ein Bild für die Versöhnung. Und Gott nimmt das Opfer an. Und wenn das Opfer angenommen ist, dann weiß ich auch Gideon angenommen. Er hat Gnade gefunden. Und jetzt wächst das Vertrauen weiter, aber auch nicht steil so. Und als nun Gideon sah, dass der Engel des Herrn war, sprach er: Wehe, mein Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Und er steht noch bis zum heutigen Tag und der Altar Baals wird niedergerissen. Gideon war jetzt nicht mehr über den Zweifel über die Identität. Er wusste, es war Gott. Aber jetzt kommt was anderes. Die meisten Personen, die mit Gottes Realität konfrontiert werden, die sind zunächst gar nicht fröhlich, sondern furchtsam. Und da können wir viele aufzählen, ja, bis ins Neue Testament hinein. Aber Gideon ruft in seiner Panik zu Gott, so als ob er mit seiner Angst vor Gott zu Gott flieht. Und Gott antwortet ihm darauf, indem er ihm Frieden zuspricht. Und Sie wissen, welches Wort da steht? Shalom, ja. Shalom wird an vielen der Stellen in der Bibel beschrieben als eine Folge der Versöhnung mit Gott. Wir lesen im Römerbrief: Da wir nun gerecht geworden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gideon weiß sich nun in Übereinstimmung mit Gott, geborgen im wohlwollenden Schutzbereich Gottes. Und da kann auch Vertrauen wachsen und entstehen. Jetzt ist es nicht mehr die furchteinflößende Größe Gottes. Jetzt weiß er, dass Gott seine Macht nicht gegen ihn, sondern für ihn einsetzt. Immer noch hat er keinen Überblick, was jetzt geschieht, wie es weitergeht. Aber es steht unverrückbar fest, dass dieser Gott da ist, ihn begleitet und es gut mit ihm meint. Und darum baut er einen Altar. Nicht um das Opfer, um durch Opfer diesen Frieden zu erreichen, sondern als Lobpreis und Dank für das, was er erfahren hat. Und der Götzenaltar wird niedergerissen. Das ist das Zeichen. Und so endet die erste Etappe eines Wachstumsprozesses von Gideon. Die ist noch nicht fertig. Wir hätten noch viele schöne Verse, aber dann sitzen wir noch eine Weile. Aber Sie können ja die zweite Bibelstunde von Schwester Brigitte vom letzten Jahr noch anhören. Aber ein wichtiger Meilenstein ist gesetzt. Und in der Annahme kann er jetzt auch in die Beauftragung in der Kraft Gottes seinen Weg gehen. Genau, und das können auch die Freizeitmitarbeiter mit der Kraft Gottes ihren Weg gehen in die Freizeiten. Ich möchte einfach noch danken. Herr Jesus, du bist so ein unendlicher Mutmacher. Danke, dass du uns siehst in den Kellern unseres Lebens, in den Schlupfwinkeln, da, wo wir uns zurückgezogen haben. Aber danke, dass du uns da auch aufsuchst, dass du uns findest, dass du Gutes über unserem Leben aussprichst, dass du uns herauslockst, dir zu vertrauen, damit wir wachsen, dass wir starke Persönlichkeiten werden, die in dieser Welt bestehen können. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, Geduld und deine Gnade.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.